intensiv digital durchdacht. Das ist ja unser Podcast Brennstoff der Digitalagentur Kühlhaus mit einer besonderen Ausgabe. Heute hören wir den Audiomitschnitt einer Videokonferenz von Clemens Weins mit Marcel Amosse von Optimizely. Und um was es geht, erzählt euch jetzt der liebe Clemens. Viel Spaß dabei.
Hallo liebe Brennstoff-Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Brennstoff-Zuschauer und Zuschauerinnen, denn wir sind heute wieder auf YouTube zu sehen. Das zweite Mal mittlerweile in unserem Studio und das soll jetzt auch eine Serie werden. Also, schaut's euch gerne an. Hier übrigens heute mal mit einem kleinen Kaminfeuer, denn die Winterzeit ist irgendwie eine kalte Zeit und es soll gemütlich sein. Heute geht's um das Thema Digitalisierung. Und wenn es um das Thema Digitalisierung geht, dann haben wir immer so ein Wort im Kopf, das eigentlich viel zu viel auf das Thema Technik lenkt und das Wesentliche so ein bisschen auslässt. Ne? Der Mensch will sich weniger mit sich wiederholenden Informationsprozessen nämlich beschäftigen, sondern kreativ über Lösungen nachdenken und Werte schaffen. Und da kann Technologie eben helfen und das bewerkstelligen. Und das soll eigentlich keine große Sache sein. Manchmal komplett unscheinbar, manchmal kommt die Digitalisierung auch so als kleiner, unscheinbarer, unsichtbarer Prozess daher. Und da will ich mal ein Beispiel nennen. Und zwar ist das Beispiel Überweisung einer Rechnung und das heute per App. Es gibt ja die Banking-Apps, da kann man ja recht simpel überweisen. Wie war das früher? Ganz früher natürlich, ich renne irgendwo hin, da schreibe irgendwas, fülle das irgendwie aus, gebe das irgendwie dem Schalter-Mitarbeiter und der überweist mir das dann, dauert 2 Tage, ist überwiesen. Dann das Thema erste Schritt der Digitalisierung, man kann das Ganze online machen, ein bisschen eintippen, braucht den Schalter-Mitarbeiter nicht mehr und drückt selber auf ein Knöpfchen, gibt noch die EITAN-Nummer ein und so 5 Minuten später war die Überweisung dann auch, wenn man gut war, schon erledigt. Dann wurde die Security immer mehr und das ganze Thema drumherum, das heißt, wir müssen ja irgendwie noch ein Gerät machen mit PIN und so weiter und so fort, da hat es wieder 10 Minuten gedauert. Aber jetzt Bildmustererkennung, jetzt mache ich mit der App ein Foto und zack, nach 30 Sekunden habe ich es überwiesen. Und das ist das Thema Digitalisierung eigentlich. Denn jetzt habe ich nämlich das wieder gemacht, was ich eigentlich tun wollte. Ich will überweisen. Das ist das, was ich tun will. Überweisen und nicht Formulare ausfüllen. Und hinter diesem Paradigmenwechsel steckt eigentlich Ende der Begriff der Digitalisierung. Und dabei ist ja Automatisierung das Zauberwort. Automatisierung, wir wollen Dinge einfach automatisieren. Überweisen, Klick. Kaufen, Klick, finden, Klick, übersetzen, Klick. Ne? Das ist ja das, was wir letzten Endes wollen. Und darüber, über das Thema Digitalisierung, Automatisierung, will ich heute sprechen und zwar mit Marcel Amosse. Marcel ist Director, Head of Digital Experience, DACH bei Optimizely. Und mit ihm werde ich heute sprechen über das große Thema Digital Experience, Digitalisierung, Customer Experience. Es freut mich sehr, dass er heute dabei ist. Hallo Marcel, ich grüße dich ganz herzlich.
Ich grüße Clemens. Hallo liebes Team.
Schön, dass du da bist. Sag mal, stell dich doch mal kurz vor und sag den Leuten mal erstmal, wer du genau bist und woher du eigentlich kommst und warum du bei uns bei Brennstoff bist.
Ja, wer bin ich genau? Also vielleicht mal vorweg, ich bin ein ziemlicher Spaßvogel. Ja. Grundsätzlich bin ich seit 3,5 Jahren, arbeite ich bei der Firma Optimizely, komme aus dieser EP-Server-Ecke. Ja, Optimizely ist ein internationales, globales Softwareunternehmen. Ja, wir kümmern uns um verschiedene Teilaspekte und Aspekte der digitalen Transformation in dem Sinne. Wo komme ich her? Ich sitze in Berlin, übrigens im Homeoffice. Mhm. Für diejenigen, die das hier über Video schauen, die werden sich vielleicht wundern, wo ich sitze, direkt unterm Dach. Ja, das ist manchmal nett, manchmal auch nicht. Wenn man sich den Kopf stößt zum Beispiel nicht. Das sind so die Nachteile im Homeoffice an der Stelle. Ja, Kühlhaus ist einer unserer Partner in der Dachregion. Ja, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, Großartiges zu erreichen für unsere Kunden und auch entlang der gesamten Digitalisierungswertschöpfungskette an der Stelle.
Großartiges zu machen für die Kunden und es wäre auch eigentlich schön gewesen, wenn du heute hier gewesen wärst, da hätten wir uns wunderbar persönlich unterhalten können, aber Corona ist Corona und daher so blöd, dass wir jetzt über Screen miteinander reden müssen, aber hilft ja auch nichts, wird trotzdem schön. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr wollt großartige Dinge für eure Kunden machen. Großartig heißt nochmal was?
Großartig heißt beispielsweise, dass Kunden die Möglichkeit haben, mittels einfacher Mittel und Wege schnell, effizient, profitabel eine geile Customer Experience für ihre Kunden wiederum zu produzieren, herzustellen. Ja, das ist letzten Endes das, wofür wir stehen, wofür wir angetreten sind, es am Ende des Tages unseren Kunden leichter zu machen, die Customer Experience dahingehend zu optimieren, dass es leicht geht, dass es Spaß macht, aber dass, wir denken immer an Focus on Outcome, das sagen wir ganz oft in der Company, dass wir eben wirklich das schaffen, Gewinne zu fahren, Spaß bei der Arbeit zu haben, Leichtigkeit, eine gewisse Leichtigkeit zu entwickeln am Arbeitsplatz. Und das ist letzten Endes das, wofür wir unsere Lösung bauen, getainert haben, dass eben genau das möglich ist.
Du hast jetzt gerade stark den Arbeitsplatz angesprochen, also Digital Experience am Arbeitsplatz. Ist das denn wirklich der Fokus? Also wollt ihr den Arbeitsplatz im Unternehmen verbessern oder geht es auch Richtung Kundenansprache und dass ihr die Experience auch mit dem Kunden verbessern wollt?
Beides. Ich bin immer der festen Überzeugung, dass sich beides auch entsprechend ergänzt. Also wenn wir uns mal den Kunden anschauen, ja, der Kunde möchte relevante Inhalte bekommen. Der Kunde, der möchte, das war jetzt vielleicht ein bisschen laut im Hintergrund, der Kunde möchte relevante Inhalte haben, möchte personalisierten Content haben, er möchte eine gute Performance erleben, er möchte einfach das Gefühl haben, dass es im Buying Process oder auch in der Informationsbeschaffung, dass es um ihn geht und um sie geht. Ja, und dafür haben wir die Mittel und Wege, die Technologien entsprechend bei uns gebündelt in unserer Digital Experience Plattform, so heißt dieses Konstrukt, um es mal genannt zu haben. Kunde steht im Zentrum der Aufmerksamkeit. Also wir bauen die Technologie grundsätzlich primär Fokus auf den Kunden. Ja. Aber eben auch Spaß am Arbeitsplatz. Wir haben selbst alle gemerkt, also Corona hat ja einiges verändert, zum Negativen grundsätzlich, aber wir haben auch gemerkt, wie unglaublich wichtig es ist, den Kanal digital dahingehend zu gestalten, dass man leicht und effizient auch entsprechend arbeiten kann, dass man mit wenig Input maximales Output erreichen kann. Und das ist beispielsweise unseren Kunden wichtig in der Marketingabteilung, die Business User, die Marketeers, die wollen effizient arbeiten, die wollen Maximales erreichen, die möchten global arbeiten, also alle Themen, die Internationalisierung angeht, Multi-Site, Multi-Language, Multi-Currency, das soll für sie einfach und unkompliziert letzten Endes auch funktionieren. Und auch dafür ist diese Lösung gebaut. Also Kunde im Fokus, aber eben auch Mitarbeiter in den Companies im Fokus an der Stelle.
Verstanden. Also ich habe jetzt viel Marketing rausgehört, also dass ihr die Marketingabteilung optimieren wollt, in effizienter die Arbeit gestalten wollt. Jetzt gehen wir mal rein in die Marketingabteilung, jetzt stellen wir uns mal so einen Alltag vor. Ich denke mal, ihr habt viel Austausch mit Marketingabteilungen von irgendwelchen Unternehmen. Was ist das denn eigentlich konkret? Also was mache ich denn jetzt da? Ich komme jetzt zu dir und sage, pass mal auf, ich bin Marketier. Irgendwie kriege ich jetzt überhaupt nicht mehr mit, was meine Zielgruppe draußen macht. Ich hätte echt mal Bock zu wissen, wie viel Prozent meiner Kunden eigentlich unser Produkt Socke mögen. Und da habe ich jetzt irgendwie keinen Strahl von. Und wir müssen immer ganz, ganz aufwendige Studien machen, immer aufwendige Nutzerbefragungen machen, bis wir da mal wieder Daten rauskriegen. Ist das der Punkt, wo ich mit euch reden kann und sagen kann, wie mache ich das effizienter?
Durchaus. Das ist einer von vielen Punkten, wo man mit uns sprechen kann, aber das ist einer der wichtigsten auch tatsächlich. Wie mache ich das effizienter? Du hast selber schon gesagt, ich möchte jetzt nicht das Thema NPS, Net Promoter Score, aufmachen, aber grundsätzlich geht es darum, so viel wie möglich über den Kunden, über den Besucher der Seite zu erfahren. Ja, habe ich eine 360-Grad-Rundumsicht auf die Person, die da unterwegs ist? Und das lässt sich, ich meine, da gibt es Möglichkeiten dafür. Unsere Möglichkeit ist beispielsweise eine sogenannte Customer Data Plattform, die integriert in die Lösung mit eingebaut ist. Ja, so dass man eben immer einen Blick hat, okay, was passiert hier gerade? Ja, wo kommen Leute her? Wo gehen sie hin? Wo bleiben sie hängen? Wo springen sie ab? Und aus dieser Intelligenz, aus diesen Insights, die man da letzten Endes rausbekommt, dann lassen sich natürlich entsprechende Kampagnen auch fahren. Ja? Also dann lassen sich Dinge tun. Man kann das dann messen. Man kann das weiter optimieren. Unsere Lösung ist ein Stück weit so aufgebaut, dass wir sagen, auf der linken Seite Create, also Content, Produkte. Ein Produkt ist letzten Endes, so sehen wir das, ein Stück Content, das man kaufen kann. Ja? Also Create und Optimize. Ja? Und in der Mitte ist das so eine Skizze von einer ODP, nennen wir das, also die Optimize Data Platform, eine Customer Data Platform. Das ist sozusagen ein Circle, der niemals endet. Ja, also die Optimierung des Contents basierend auf Daten, die man eben aus so einer Data Platform beispielsweise raus generiert, das hört niemals auf. Ja, man möchte immer besser werden auch.
Okay, das heißt, ihr habt euren eigenen Data Lake für Marketing, den man sich anlegen kann und dann entsprechend auch Daten strukturieren kann von Lead-Generierung auf Webseite XY in dem Kanal mit der und der Ansprache kann ich jetzt wieder ansprechen mit dem und dem Newsletter. So stelle ich mir die Automatisierung vor. Seid ihr denn API-fähig? Also kann ich Schnittstellen an euch anschließen? Seid ihr in der Lage, dass ich andere Datentöpfe andocken kann an Optimizely?
Ja, selbstverständlich. Optimizely ist hat eine sehr offene Architektur und lässt sich grundsätzlich, fühlt sich besonders wohl in einer Microsoft-Umgebung. Ja, es ist eine .NET-Plattform, übrigens die derzeit einzige .NET 5-Plattform, die irgendwo auch im Gartner auftaucht. Also wir sind da Leader, auch im Forrester sind wir da als Leader aufgelistet. Wie gesagt, offene Plattform, Drittsysteme, ja, auch wenn es eben beispielsweise ein Newsletter-Tool ist, wenn es eben nicht unseres ist, das lässt sich da entsprechend andocken. Ja,
Punkt. Okay, das heißt, du kennst ja wahrscheinlich die Microsoft Power Plattform. Das heißt, ich bin auch in der Lage, recht schnell bei euch über eine Power Canvas App zum Beispiel Daten in Optimizely abzufragen.
Das ist durchaus möglich. Muss man sich natürlich im Einzelfall genau anschauen, wie das geplant ist, was man da konkret vorhat und was das Ziel auch ist. Und dann lässt sich das mit spezialisierten Partner, wie ihr das seid, entsprechend implementieren. Ja.
Können wir bei helfen, selbstverständlich. Aber wir wollten heute eigentlich nicht nur über Optimizely sprechen. Optimizely wichtig, ein wichtiges Tool am Markt. Alles, was im oberen Quadranten unterwegs ist, gebührt es, erwähnt zu werden. Und dass wir Partner sind von Optimizely, hat seinen Grund, denn wir suchen uns eigentlich immer die Partner aus, die da wirklich ganz oben rumschwirren und einen gewissen Impact haben auf Data-Driven. Nehmen wir es mal ganz knackig, Data-Driven. Und jetzt zoomen wir nochmal von der Abteilung raus. Also ich habe jetzt verstanden, ich kann mir recht schnell meine Daten zusammensuchen, kann mir Dashboards erstellen, sehr schnell was über meine Zielgruppe herausfinden und muss jetzt nicht 5000 Datentöpfe gleichzeitig anfassen, neue Excel-Tabellen füllen etc. pp., sondern das passiert automatisiert, schnittstellenbezogen über verschiedene Umsysteme vom Offline-Handel bis in den Online-Handel. Das klingt ja schon mal alles extrem spannend. Jetzt frage ich mich aber, warum brauche ich denn das? Also sagen wir mal, ich bin Unternehmen, Mittelstand, Industrie, bin eigentlich ganz gut unterwegs, mache fette Margen, jedes Jahr Gewinn, ne? Und stelle mir jetzt die Frage, naja, was bringt mir denn das jetzt für einen genauen Vorteil? Meine Zielgruppen kenne ich seit 50 Jahren, ne? Da ändert sich jetzt auch nicht mehr viel. B2B bin ich eigentlich sauber aufgestellt, meine Händler unten drumherum sind sauber, die mögen mich alle, Verträge sitzen, ne? Juristisch alles safe. Warum genau brauche ich Optimizely?
Ja, also grundsätzlich, ich fand es gut, was du gesagt hast, die Excel-Schlachten dieser Welt, ich glaube, die mussten wir alle irgendwann mal kämpfen und ich glaube, da haben wir alle irgendwie auch Lust, da mal drüber hinwegzukommen, ist eine Möglichkeit. Also ein Punkt übrigens, weg von geclusterten Silos, von geclusterten Informationsquellen und so weiter und so fort, hin zu einer Lösung, die dabei hilft, verschiedene Teilbereiche von Unternehmen entsprechend technologisch abzudecken. Ich glaube, als Unternehmer muss man sich fragen, auch wenn es gut läuft, wie lange noch? Ja. Ich höre ganz oft übrigens auch von Unternehmen auch die Frage, ganz klar, ja, so eine DXP sind ja schon viele verschiedene Punkte. Ja. Wie gut ist denn das alles integriert? Da frage ich ganz gerne mal so ein bisschen provozierend auch nach, wie gut ist denn die Firma integriert? Spricht Sales mit Marketing? Ja. Mhm. Spricht der Einkauf mit Sales? Haben die miteinander viel zu tun? Hätten die vielleicht Interesse, mal an einer Lösung zu arbeiten, die dabei hilft, allen das Leben ein bisschen leichter zu machen, miteinander zu kooperieren, zu arbeiten, zu interagieren. Ja, das ist letzten Endes ein Bereich auch einer DXP, die eben sagt, okay, lasst uns die Silos aufbrechen, aber nicht nur die technologischen Silos, sondern eben auch die Silos in den Köpfen der Menschen. Ja, ich sage aber, DXP ist auch ein Stück weit, also die Digital Experience Plattform ist auch ein Stück weit ein, da lehne ich mich gerne mal ein bisschen weiter aus dem Fenster, ein Mindset, ja. Möchte ich optimieren? Möchte ich besser werden? Oder ist eigentlich alles so okay, wie es ist? Und ich mache einfach so weiter wie die letzten 20 Jahre auch. Und genau diese Frage kann man natürlich auch Unternehmern stellen, die sagen, okay, läuft doch gut. Wobei könnt ihr mir denn bitteschön dann noch helfen? Und da springe ich auch rein. Zack. Data is the new oil. Ja, was früher der Goldbarren war. Gut, der ist immer noch viel wert. Sind aber jetzt die Daten. Ja. Ganz viele Unternehmen arbeiten sehr viel mit unstrukturierten Daten, also wo wirklich Big Data auch niemals zu Smart Data wird. Das wird sich irgendwann rächen. Ja. Und ich glaube, Corona hat uns gesagt, wie wichtig es tatsächlich ist, dass man diesen Kanal online, ja, dass man den auch dahingehend ernst nimmt und eben auch entsprechend viel, möglichst viel mit den Daten macht, die einem zur Verfügung stehen. weil damit lässt sich tatsächlich noch sehr, sehr viel mehr optimieren. Das heißt, wenn es gut läuft, heißt es doch lange nicht, dass es nicht noch sehr viel besser laufen kann. Und gerade Unternehmer wollen doch eigentlich immer, dass es noch besser läuft, als es eigentlich schon ist. Da ist, glaube ich, niemand wirklich zufrieden.
Ja, das stimmt schon. Also ich habe jetzt rausgehört, Mindset. Also das mit dem Mindset, da will ich jetzt mit dir darüber diskutieren. Das finde ich interessant. Also wir müssen ja eigentlich sagen, also Unternehmer, wenn ich Unternehmer bin und ein eigenes Unternehmen habe, das jetzt oder CEO von einem großen Unternehmen bin und das und merke, da ist jetzt ein gewisser Druck, dass ich bestimmte Dinge einfach verändern muss, weil sich um mich herum Treiber verändern. Die Konkurrenz schläft nicht, es gibt Plattformunternehmen, die mich vielleicht von der Seite disruptieren, es gibt Rahmenbedingungen in der Politik, die sich jetzt verändern werden, auch mit der Ampelkoalition. Also es geht in Richtung Nachhaltigkeit, ich muss mehr nachweisen, auch konkreter nachweisen, data-driven nachweisen, dass ich nachhaltig bin. Da reicht nicht mehr irgendwie so ein Lippenbekenntnis und ein leichtes Zertifikat, sondern da muss auch was dahinter stecken. Also wir reden ja wirklich ganz über ganz viele Rahmenbedingungen, die sich jetzt gerade ergeben, ne? Und dann ist es ja, also aus meiner Sicht kein Mindset-Problem, dass jemand sagen muss, naja, ich habe jetzt gerade mal Bock, mich zu ändern, sondern der Druck ist ja da, er muss sich ja verändern. Das ist ja ein logische Konsequenzproblem, weil die Rahmen sich ja verändern. Wie kriegst du das denn so mit in deinem Umfeld?
Ja, die Rahmen ändern sich komplett. Ich meine, die Rahmen haben sich auch für uns komplett verändert. Ja, also wir haben einfach einen unglaublichen Run-on gesehen. Die Unternehmen kriegen plötzlich mit, hey, wir müssen da was tun. Und da wir bisweilen noch nichts getan haben, dann überlegen wir vielleicht, das mal anders zu machen, als das der Großteil der Unternehmen bisweilen gemacht hat. Ja, also wir kriegen das einmal mit natürlich, indem wir einen starken starke Nachfrage auch einfach tatsächlich haben, ja, und zwar für beides, also unsere DXP im klassischen Sinne, Content on Commerce Cloud, aber eben auch in unserem Bereich Experimentation. Ja, Experimentation, das ist sozusagen die zweite Business Unit, die wir da haben. ABI, Multivariate Testing, versteckt sich dahinter. Ja, das heißt, man kann jede Kleinigkeit eigentlich der Anatomie einer Website, eines Online-Shops, lässt sich entsprechend testen. Also man kann da Experimente fahren und dadurch entsprechend immer wieder weiter auch die Customer, die User Journey optimieren. Ja. Also starken Anfang, was das angeht. Wir haben es aber selbst auch bei uns gemerkt, was ändert sich? Wir sind alle ins Homeoffice gewechselt oder mussten dahin. Und das ist natürlich ein großer Einschnitt. Ja, das ist ein großer Einschnitt, wenn es darum geht, miteinander zu arbeiten, sich zu sehen, selbst wenn man im täglichen Miteinander gar nicht so viel zu tun hat. Aber man sieht, okay, ich habe Kollegen. Ja, wir sind bei Optimize mit knapp 130 Leuten in Deutschland und 1200 global unterwegs. Und man hat sich einfach ganz lange nicht mehr gesehen. Und dann hat sich das langsam wieder so ein Stück weit aufgeklustert, wieder aufgezeigt. Okay, da kommt was. Dann gab es den nächsten Stopp. Ja, sind wieder alle ins Homeoffice. Es tut bei weitem nicht jedem gut. Ja, einige sind dadurch entsprechend effektiver geworden. Aber wir merken auch, das ist schon eine große Veränderung an der Stelle. Ja.
Es ist eine große Veränderung, aber es ist auch, dass das auf jeden Fall, man hat ja auch gemerkt, dass es so einen gewissen Investitionsstau gab und während der Pandemie dieser so ein bisschen Staudämme so ein bisschen gebrochen sind, auch weil man einfach gemerkt hat, ach du liebes bisschen, ne, jetzt müssen wir echt mal Gas geben. Aber es sagen auch manche andere, die sagen, wäre die Pandemie 2 Jahre früher gewesen, hätten wir ein Riesenproblem gehabt, weil wir digital noch gar nicht so weit gewesen wären. Also das heißt, wir können eigentlich in Anführungsstrichen dankbar sein, dass es dann zu der Zeit jetzt kam mit der Pandemie, dass wir nämlich in der Lage sind, überhaupt so aufgestellt zu sein, auch durch die Cloud-Infrastruktur, so in der Art miteinander reden zu können. Sonst hätten wir nämlich davor nur telefoniert über Festnetz und das wäre wahrscheinlich auch nicht so gut gelaufen. Jetzt habe ich festgestellt, also Optimizely ist ja eine im Internet verfügbare Lösung. Ihr seid ja keine Intranet-Lösung, sondern eine Internet-Lösung, eine SaaS-Lösung, die ich quasi im Internet zur Verfügung stelle. Ihr sammelt die Daten von der Front, vom Internet aus, das habe ich verstanden, auch über Kampagnen, über Cookies, über diverse andere Dinge, die ihr da setzt, um im letzten Endes Aussagen treffen zu können. AB-Testing macht ihr gleichzeitig, um dann Designs eventuell im Frontend anzupassen, um die Journey zu automatisieren, tralala. Ne? Das ist wunderbar. Jetzt frage ich mich gleichzeitig, weil das ja Hand in Hand gehen muss, wie kommt ihr denn an die Intranet-Daten ran? Also wie leicht ist es für euch, wenn ihr zu so einem Mittelständler geht, der ja noch jetzt, was das betrifft, nicht immer auf neuesten Stand ist, sondern auch mal einen Kobold in der Ecke hat oder sonst was darum stehen hat? Wie geht ihr denn damit um? Wie kommt ihr denn dann an die Daten ran? Oder wie berät ihr denn eure Unternehmen, dass sie dann trotzdem mit euch arbeiten können, obwohl man da Schwierigkeiten hat, an die Daten ranzukommen?
Ja, man muss sich das tatsächlich immer im Einzelfall genau anschauen. Manchmal ist es gar nicht so schlimm, wie man vielleicht glaubt. Ja, muss ich anschauen, okay, wie ist denn also die API, die Schnittstellendokumentation beispielsweise bei verschiedenen Drittsystemen. Also wir beraten grundsätzlich so, dass man nichts überstürzen sollte. Das mache ich persönlich, nichts überstürzen. Wichtig ist es total, sich zu entscheiden irgendwann, aber nichts überstürzen im Sinne von irgendwas zu kaufen. Man sollte mit einem Ansatz da rangehen, den pflege ich ganz besonders auch, also einen eher beratenden Ansatz auch. Also wo man sagt, okay, ich kann dir jetzt auch nicht alles sagen, ich kann dir das jetzt auch nicht alles erklären, wir müssen uns das genau konkret anschauen, idealerweise auch gleich mit einem Partner zusammen, weil am Ende des Tages sind wir ein Softwarehersteller und der Partner ist derjenige, der aus diesem Produkt, das wir mitbringen, dann auch eine Lösung macht. Und diese Lösung, die muss einfach auch verschiedene Drittsysteme beispielsweise noch beinhalten. Das muss man im Blick haben, ja, das muss man dann noch verstehen. Und das kriegt man tatsächlich am allerbesten und erfolgreichsten gemeinsam mit einer guten Digitalagentur hin, die eben das große holistische Bild auch zeichnet, die eben sich auch konkretes Architekturskizzen dann auch entsprechend darstellt und so weiter und so fort. Und dann kann man tatsächlich qualifizierte Aussagen drüber machen, okay, machen wir so, geht so, es gibt einen Workaround oder es lässt sich konkret korrekt einfach daran schließen und läuft dann auch perfekt.
Ja. Wenn du jetzt andere, noch weitere Frage, die sich jetzt mir aufdrängt und wahrscheinlich vielen Zuhörern und Zuhörerinnen oder Zuschauern und Zuschauerinnen auch, welchen digitalen Reifegrad muss man denn für euer Tool eigentlich haben? Also ist denn jedes Unternehmen für euch bereit oder braucht es da schon so eine gewisse Grundvoraussetzung?
Es braucht tatsächlich gewisse Grundvoraussetzungen. Also eine Grundvoraussetzung ist der Wille zur Veränderung. Eine Grundvoraussetzung ist auch eine Kultur, eine Unternehmenskultur, die inkludiert, die wirklich versucht, auch alle mitzunehmen, die nicht jetzt irgendwie top-down nur agiert. Das gibt's ja auch, dass der Vorstand von der einen Firma mit der anderen Firma golfen geht und so kommen dann letzten Endes die CMS oder die Commerce-Evaluierungen zustande, das Resultat jedenfalls daraus. Ja. Also Companies, die das ganze Thema ernst nehmen, die verstehen, okay, digital ist wichtig und bringen da auch natürlich schon ein bisschen Wissen mit, ja, haben das vielleicht schon mal gemacht, haben einen gewissen digitalen Reifegrad mit sich, haben vielleicht auch ein bisschen, einfach mal so sagen, ein bisschen junges Blut in den Reihen der Mitarbeiter, die einfach auch Veränderung wollen. Idealerweise auch mit Menschen, die ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Ganz oft sind diese Evaluierungen oder diese Pitches, in denen wir auch sind, sehr, sehr stark, ich sage ganz gerne ein Wort, Mitarbeiterunzufriedenheitsgetrieben. Ja, wenn es dann letzten Endes nur noch darum geht, sag jetzt mal ein WordPress zu ersetzen zu einem anderen WordPress oder eine Typo 3, ja, dann wird es für uns eher schwierig. Dann sind wir vielleicht auch nicht die richtigen Ansprechpartner, weil es bei uns um sehr viel mehr geht. Bei uns geht es tatsächlich mehr darum, dass die Unternehmen, die Companies sich auf die Fahne schreiben, hey, wir haben ja was vor, und zwar die nächsten 3 bis 10 Jahre Minimum. Und dafür brauchen wir eine Lösung, die sich weiterentwickelt. Dafür brauchen wir eine Lösung, die auch den entsprechenden Support dahinter hat, die das Backing hat und ein Team, das mir auch zur Seite steht und mir dabei hilft, weil ich kann auch nicht immer alles selber wissen, die Lösung auch entsprechend erfolgreich in Szene zu setzen. Also digitaler Reifegrad, das sollte schon ein Stück weit da sein, aber viel wichtiger, wie gesagt, ist die Kultur, ist der Wille zur Veränderung.
Also Kultur und Wille zur Veränderung, ja, natürlich, das nehme ich dir ab, das ist auf jeden Fall wichtig, definitiv. Und dann im Prinzip auch eine gewisse Strategie. Also ich meine, man muss ja am Ende sagen, naja, die Leute, die zu euch kommen, also so schätze ich es mal ein, du hast jetzt gerade eben die Golf spielenden CEOs und kurz mal erwähnt, also ich will jetzt nicht tiefer einbohren, wie das im Markt läuft, aber ist das denn so bei, also ich muss es doch, ist es denn bei Produktherstellern so, dass du mitbekommst, dass vieles über Golfgespräche erledigt wird? Also da hast du manchmal das Gefühl, du kommst so in zweiter Reihe erst an, weil auf der anderen Ebene eben einfach entschieden wurde, egal ob qualifiziert oder nicht, egal ob das sinnvoll ist fürs Unternehmen oder nicht, einfach für eine Lösung entschieden wird, die dann mal kurz über ein ganzes Unternehmen gestülpt wird und Millionenbeträge weg sind. Kriegst du das mit? Ist das so?
Ja, das ist tatsächlich nach wie vor, es wird weniger, ja, es wird tatsächlich weniger, aber es ist nach wie vor oftmals tatsächlich so. Ja.
Also, dann brauchst du mehr CEO-Kontakte.
Und ich muss Golf spielen lernen, ja.
Das kann ich muss Golf spielen lernen. Ganz wichtig, also da wird das ja nichts. Aber ansonsten gehen wir mal kurz mehr zur Digitalstrategie. Also wenn ich ein Unternehmen bin und Digitalstrategie aufsetze, ist ja einer der wesentlichen Punkte, dass ich mir darüber klar werden muss. Also ich muss mal einfach analysieren, was für Datentöpfe habe ich im Unternehmen, wo liegen die überhaupt Und wie kriege ich es jetzt hin, dass diese Datentöpfe miteinander auch in einer horizontalen Ebene miteinander verbunden werden, dass ich Middleware vielleicht baue. Am Ende natürlich, am besten wäre es, ich hab keine Middleware, sondern einen großen Data Lake, in dem alles dann reinfließt. Also das ist ja erstmal die Kernaufgabe eines jeden Unternehmens, das ja schon wahnsinnig viel Zeit frisst. Und Thema Kultur, und da kommt gleich die konkrete Frage, Thema Kultur, wenn die man quasi dann die Datentöpfe, die jetzt für verschiedene Abteilungen sprechen, logischerweise, wenn ich die konsolidiere, zusammenführen muss, muss ich ja Abteilungsleiter in eine Runde bringen und zusammenführen und klar machen, Leute, das sind nicht eure Daten, das sind unsere Daten und ihr sitzt nicht auf den Datentöpfen drauf, sondern das ist unsere Unternehmensdaten. Gerät ihr da manchmal zwischen die Fronten? Und wenn ja, wie ist denn das?
Tatsächlich geraten wir da manchmal zwischen die Fronten. Das ist dann auch nicht schön, ja. Es ist nicht schön, das zu sehen, wenn es da wirklich auch untereinander Ownership-Streitereien geht. Da geht es gar nicht mal unbedingt immer nur um Daten. Ja, das ist auch wichtig, das kommt auch schon vor. Es geht mehr darum, auch Entscheidungen zu treffen und Präferenzen abzuwägen. Und ich habe es ja schon gesagt, auch eingangs, so dieses ganze Thema Mitarbeiter unzufriedenheitsgetrieben. Wenn jeder nur auf seinen Topf guckt, auf seinen Eigentum geführt ist, dann wird es ganz oft einfach nur Murks. Und das wird dahingehend Murks, dass entweder die falschen Entscheidungen getroffen werden, also dass wirklich die Requirements oder die Idee am Anfang war ganz eine andere und plötzlich gibt es die Konsensentscheidung, mit der ist keiner happy. Das ist die eine Option. Die zweite Option ist, und das lief auch immer mal wieder, dass diese Sachen dann einfach eingestampft werden. Dann kommt halt gar nichts, dann gibt es gar keine Veränderung. Das heißt, man hat wirklich viele Anbieter angeschaut. Es gab viele interne Termine natürlich dann auch zwischen den verschiedenen Abteilungen und Stakeholder und Decision Makers und Gatekeepers und außer Späßen nichts gewesen. Das ist, glaube ich, das Frustrierendste überhaupt für Mitarbeiter, wenn sie merken, okay, jetzt haben wir das hier alles gemacht, aber jetzt sind uns die Gelder entzogen worden und eine Entscheidung konnten wir auch nicht treffen, weil wir uns total verstritten haben.
Ja, also das kann ich total verstehen, aber dann kommt wieder der Punkt mit dem Top-Down. Also ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass eine Digitalstrategie Top-Down entschieden werden muss und durchgezogen werden muss, dass das quasi von der Unternehmensführung kommen muss. Also ich bin auch kein großer Freund vom CDO, Chief Digital Officer, weil ich das für mich so skurril klingt, wie das wäre, als bräuchten wir einen Chief Strom Officer, der sich dafür sorgen muss, dass wir das Stromnetz auch ordentlich überall haben, in allen Abteilungen gleich verlegt und der Strom auch gleichmäßig fließt und nicht in der einen Abteilung mehr als in der anderen. Also das ist ungefähr für mich der Analog zum Chief Digital Officer. Also für mich ist digital ein Thema des Vorstandes und fertig und da ist jemand dafür verantwortlich oder der ganze Vorstand und dann soll das auch top-down in Strategie gegossen werden und dann ist natürlich die erste Strategie, einer der ersten Punkte, die dann geklärt werden müssen, ja, wie schaffen wir es jetzt, einen Datentopf zu konsolidieren? Und wie siehst du das denn mit den Strukturen, wenn du gerade dieses faule Kompromisse-Thema ansprichst? Ist das meistens ein Führungsproblem in der Firma oder hat das mehr damit zu tun, dass die Leute, dass das irgendwie 20 Personen so krass auf den Tisch kloppen und sich so dermaßen anfeinden, dass ein Unternehmen sagt, bevor wir jetzt die ganzen Abteilungen sprengen, hören wir lieber damit auf?
Sowohl als auch. Ich glaube, was jedes Pitch-Team oder Evaluierungsteam braucht, und das ist, glaube ich, eins der Grundvoraussetzungen, bevor man überhaupt loslegt mit dem Ganzen, ist ein ELT-Backing, also Executive Leadership, Sponsorship. Jemand von ganz oben muss das Ganze unterstützen. Der muss auch die Macht haben, durchgreifen zu können, falls es mal stehen bleibt. Der muss den Leuten den Wind geben, die Macht geben, die Möglichkeit geben, also sagen wir jetzt mal den Projektleiter beispielsweise, dass dann auch Entscheidungen getroffen werden können und werden, auch wenn es unpopulär bei der einen oder anderen Stelle ist. Aber das entschieden wird, dass etwas getan wird. Weil das Schlimmste, was passieren kann, wie gesagt, ist keine Entscheidung zu treffen. Ja? Also Mut zur Entscheidung, Support von ganz oben, das ist ganz wichtig. Die müssen gar nicht immer mit dabei sein. Ja? Ist auch eher selten der Fall. Aber die müssen ihr Go geben. Die müssen sagen, ich ziehe das mit euch durch. Ich habe selbst auch den Mut. Ich weiß, wie wichtig online ist, wie wichtig digital ist. Und deswegen unterstütze ich euch dabei.
Genau, also das, ich denke auch, das hat so stark was damit zu tun. Und jetzt kommen wir zum ganz wichtigen, entscheidenden Punkt. Und das wird auch immer in der Lünedonk-Studie, ich weiß nicht, ob du die kennst, muss nicht jeder kennen, Lünedonk-Studie, gut, Lünedonk-Studie 2020 nochmal explizit erwähnt. Unternehmen, die jetzt in dem Bereich, und da wird die Automobilbranche ja ganz vorne genannt, die in dem Bereich der Digitalisierung und auch in dem Bereich der Customer Experience Nachholbedarf haben, sind darauf angewiesen, dass sie ein Konglomerat an externen Firmenberatern haben und dass sie eine Steuerungskompetenz entwickeln, um diese externen Firmen zu steuern. Und dann heißt es nicht nur, ich brauche eine Agentur, die alles steuert, sondern letzten Endes brauche ich ein Expertenkonglomerat. Also ich brauche ja die Leute, die wirklich Ahnung darin haben, Technologie hochzuziehen, IoT-Erfahrung haben und ich auch die Cloud-Erfahrung haben, die ganze Services verstehen. Dann braucht man diejenigen, die so ein bisschen die Custom Experience, die Digitalagentur-Erfahrung haben, die so das Große und Ganze betrachten, was Touchpoints angeht, nach außen hin. Und du brauchst letzten Endes auch diejenigen, die Business-Beratung mit sich bringen und das Ganze aus Business-Sicht, Business-Prozesse, sich das nochmal anschauen und die Business-Prozesse klarstellen und sagen, so müssen sie logisch laufen, damit wir hier erfolgreich sind. Und all das zusammen ergibt erst ein Gesamtgewicht an Expertentum, das ich brauche, um meine eigene Transformation, wenn man sie so nennen will, voranzutreiben. Und ich fand das ganz entscheidend. Also das Thema Steuerungskompetenz innerhalb eines Unternehmens, um sich Experten heranzuholen, die dann eben die Dinge erfüllen, die ich im Unternehmen gar nicht leisten kann. Wie kriegst du das mit? Ich persönlich kriege das von Kunden mit, dass sie oft aus ihrer Schalenkompetenz versuchen, Kernkompetenz zu machen. Also ganz viel IT nach innen ziehen und dann sich die Probleme des Marktes, die eigentlich jetzt die Probleme normalerweise der Digitalagenturen und der anderen waren, sich ins Unternehmen reinziehen, dadurch, dass sie eben auch dann plötzlich ganz viele Entwickler haben und somit auch in dem HR-Markt von Agenturen mit rumbuhlen, was ja dann auch hässlich werden kann. Wie kriegst du das denn so mit?
Ich kriege das so oder so, also verschiedenartig mit. Tatsächlich kriege ich das auch mit, dass es, also ich nehme mal ein ganz konkretes Beispiel, ohne jetzt aber den Namen zu nennen, das tue ich nicht. Unternehmen, das ich für Experimentation, für das AB-Testing, ist ein mächtiges Tool übrigens, das wir da haben. Das kommt aus Amerika, ist damals groß geworden durch zwei erfolgreiche Obama-Kampagnen, wobei der Markt wirklich verschiedene Menschen verschiedenartig ansprechen musste. Da hat sich das wirklich auch entsprechend entwickelt an der Stelle. Das ist eine Company, ein Unternehmen, das eben jetzt lange Jahre auch evaluiert, sich angeschaut hat und wirklich viele Meetings dann entsprechend veranstaltet hat, aber auch mit Anbietern intern und so weiter und so fort. Da kam jetzt die fixe Idee auf, hey, lass uns das selbst mal so ein Tool bauen. Ja, also so ein Tool. Du hörst schon, wie klein das dann klingt, ja, wie auch ein Stück weit ein bisschen abwertend das auch entsprechend klingt. Ich glaube, das geht in die gleiche Richtung. Also, dass Unternehmen den Wunsch oder die Fantasie haben, sich intern Kapazitäten aufzubauen, vielleicht eine interne Digitalagentur oder eine interne Tool-Building-Unit. Mhm. Und ich sag dir eins, das kann nur nach hinten losgehen.
Glaube ich auch. Ja.
Weil das Learning, die Learnings, die ihr als Agentur in diesen vielen, vielen Jahren hattet, bekommen habt, das Gleiche gilt auch für uns. Die vielen Learnings und Downs und Ups, die wir in den vielen Jahren hatten. Und die Lösung hat sich immer wieder weiter verbessert. Und bei euch, ihr habt euch immer wieder weiter verbessert, sodass ihr da seid, wo ihr heute seid, aus einem gewissen Grund. Das müssen die erstmal alles noch nachmachen. Ja, die müssen erst alle nochmal auf den Bauch fallen und dann sehen, dass sie davon auf den Bauch fallen. Das gilt für das Thema Agentur, die interne Agentur. Genauso wie, lass uns mal 100 Entwickler einstellen und dann bauen wir uns einfach selbst was. Also, ich halte davon nichts. Ja, ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Das ist ein fixer Gedanke, den man auch ganz schnell wieder verwerfen sollte.
Ja, witzigerweise ist aber irgendwie, wird es in vielen Unternehmen jetzt im Mainstream, dass man diesen Reflex hat. Das kann ich verstehen. Wenn man Mittelständler war, ne, und eigentlich alles selber gebaut hat, ne, also keine Ahnung, man stellt Schrauben her oder ein bestimmtes Gerät her und man hat wirklich geschafft, dass man die Ingenieure in-house hat, dass man versucht, auch ganz viele Prozesse in-house abzubilden, dass man seine Lagerhallen hat und etc. pp. Und alles hat man intern gemacht. Und plötzlich kommt da so Digitalgedöns umher und man denkt einfach so, naja gut, okay, komm, das ziehen wir jetzt auch noch ins Haus rein und stülpen das einfach drüber und dann wirklich verkennt, dass man hier eine komplett andere Skillset, eine komplett andere Richtung in sein Haus hineinholt und somit eigentlich seine Kernkompetenz, die vorher 100% klar war, in der Relation verlässt und Schalenkompetenz Schalenkompetenz, sondern wirklich ganz weit weg, reinzieht ins Unternehmen und sich dann in Schmerzen und auch Kulturprobleme damit einherholt. Oft gesehen und jedes Mal stelle ich fest, ich erkenne ein Muster mittlerweile, jedes Mal ähnliche Probleme. Jedes Mal die gleichen Probleme, auch mit dem Vorankommen der Projekte, mit den Schmerzen, die man hat. Und da finde ich, in der Lünendonk-Studie wird das schon recht deutlich, dass da nochmal abgekapselt geklärt wird, passt auf, Leute, Ihr braucht Kompetenzen im Haus, keine Frage. Definitiv. Ihr braucht eure Product Owner. Ihr müsst dann wirklich klarstellen, dass ihr In-House-Leute habt, die steuerungsfähig sind und das verstehen. Aber dann skalieren nach außen hin, das entsprechend so zu tun. Und da fällt mir einfach auf, da finde ich, ist gerade so ein Trend, immer noch ein Trend, der sich noch nicht aufgehört hat im Bereich, großes Passwort, Digitalisierung oder digitaler Transformation.
Ich glaube, eine Sache, an der ihr arbeiten könnt und auch wir arbeiten können oder müssen eigentlich grundsätzlich, ist das Thema, wir müssen den Menschen im Unternehmen klar machen, was es bedeutet, was wir da eigentlich tun. Also ganz oft ist es beispielsweise so, die verstehen die Preise nicht. Ja, dadurch kommt es ja letzten Endes zustande, sagen, oh, das ist ja, ganz schön teuer. Ja, das ist aber ganz schön hohe Tagessätze. Das ist aber eine hohe Subscription-Fee. Die verstehen ganz oft die Preise nicht. Die verstehen nicht, dass dahinter sicherheitsrelevante Investitionen eine Rolle spielt. Die verstehen auch nicht, dass da Audits dahinter stehen, dass Zertifizierungen dahinter stehen, dass Leute Geld kosten, dass Know-how Geld kostet, dass eben auch Sicherheit, Expertise, das ist alles unfassbar teuer, führt aber am Ende des Tages dazu, dass es A, in eurem Fall, einen geilen Service gibt, ja, weil man eben investiert, weil man auch weiß, worin man investiert, und dass man B, ein Produkt hat, das das erfüllt, was man doch eigentlich möchte. Weil wieder zurück zum ursprünglichen Thema, am Ende des Tages geht es um den Kunden. Ja, da geht es nicht um den CTO, da geht es auch nicht um die IT- oder Marketingabteilung im Expliziten, da geht es darum, dass wir etwas schaffen, gemeinsam schaffen, das den Kunden ins Zentrum der digitalen Aufmerksamkeit steht. Und dann profitieren alle davon. Ja, und ich bin der festen Überzeugung übrigens, das ist vielleicht auch nochmal ein kleiner Punkt an der Stelle, dass die Brand Awareness, also das Gesicht einer Marke, ist 1:1 darauf zurückzuführen oder zurückführbar, wie man sich auch digital entsprechend aufstellt. Ja, ich kenne das von mir selbst, wenn ein Online-Auftritt, wenn der so Medium ist, dann verbinde ich das ganz klar auch mit der Marke. Dann denke ich, okay, haben sie nicht verstanden, wollen sie nicht, ist nicht wichtig. Ja, und das ist, da geht es, glaube ich, sehr vielen Menschen so. Und darauf müssen Unternehmen entsprechend reagieren. Also der Kunde steht im Zentrum der Aufmerksamkeit. Und um wirklich eine Weltklasse Customer Experience zu schaffen, weil der New Normal, sage ich jetzt mal, lässt keine mittelmäßige Customer Experience mehr zu. Ja, das wird sich ändern. Um das zu schaffen, brauchst du eine gute Lösung, du brauchst einen guten Partner, brauchst aber auch noch der Nasenfaktor, muss entsprechend stimmen. Der ist übrigens sehr gut bei euch.
Immerhin. Ja, dankeschön. Jetzt, also ich sehe es wie du, und Expertise hat seinen Grund, und man sollte auch hier wirklich darauf achten und penibel darauf achten, dass man sich die Experten ins Haus holt und davon einfach klar unterscheidet zwischen seiner eigenen Kernkompetenz und der Scheinkompetenz. Und wenn ich ein Unternehmen bin, das etwas herstellt, bin ich ein Hersteller, und das ist auch wunderbar so, und alles andere kann ich mir dazu nehmen. Genauso umgekehrt wäre es irgendwie nicht so schlau, wenn jetzt die Kühlhaus AG in die Industrie gehen würde und beginnen würde, irgendwas herzustellen. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich würde gerne zum Schluss noch ein paar Fragen zu Optimizely stellen. Also Optimizely wurde gekauft von EpiServer, richtig? 2019 oder 2020?
2020 würde ich jetzt gerade sagen. Das ist immer so ein Prozess, der sich jetzt ein bisschen anbahnt. Oder irgendwann ist es tatsächlich soweit, man weiß es schon, aber dann irgendwann sind die Verträge unterschrieben. Ja.
Also EpiServer, ne, man kennt es ja, die Custom Experience Plattform, Content Management, wenn man es ja ganz flach ausdrücken würde, aber war natürlich immer ein bisschen mehr. Warum kauft EpiServer Optimizely?
Ja, das war ein strategisch sehr, sehr schlauer und gut durchdachter Move auch tatsächlich, den wir da gemacht haben. Also EpiServer, es sind zwei Unternehmen mit zwei History, also mit zwei Stories an der Stelle. Ja. Jeder Software-Vendor bringt so ein bisschen seine eigene Story mit. EpiServer aus dem fernen Schweden, ja, Skandinavien, und Optimizely eben aus Amerika. EpiServer ist groß geworden durch das Thema Content und Commerce. Ja, also diese beiden Kernelemente, Kernexpertisen sozusagen. Auch ausgezeichnet. Wir haben jetzt, glaube ich, 8 verschiedene Leadership oder 8 verschiedenen Quadranten als Leader in diesem Jahr ausgezeichnet. Und da ist eben Content und Commerce und DXP an sich immer mit oben dabei. So. Experimentation oder das Optimizely, wie man es auch früher noch so kannte, hat sich halt wirklich darauf spezialisiert, das, was vorher passiert, also Content, Commerce, also in der Creation, dahingehend nochmal zu optimieren. Ja, werden verschiedene Experimente gefahren, und am Ende des Tages gewinnt dann das, was eigentlich am besten ankommt beim Kunden. Also diese beiden Kernkompetenzen, ja, also der Content und Commerce und Experimentation, die machen aus dieser DXP, aus dieser Digital Experience Plattform eine, die ihresgleichen sucht. Ja, das sind zwei starke Player, die sich zusammengetan haben, Ich vermeide ganz, ganz bewusst immer das Thema Übernahme, ja, weil es klingt sehr negativ. Wir haben nichts übernommen, wir sind zusammengewachsen, beziehungsweise ist es ja ein Prozess und es ist eine Plattform mit verschiedenen starken Elementen, die miteinander integriert sind und die auch miteinander funktionieren und eben nicht Drittsysteme fungieren, die dann eben Großes schaffen können tatsächlich oder die Grundlage dafür bilden, um Großes zu schaffen.
Also ich habe da nicht nur den Datentopf, der vorne gesammelt wird durch Optimizely und das auch automatisiert wird durch das Optimieren von Prozessen und das Anlegen von Prozessen, sondern ich habe den Content hinten raus noch, der dann eben die Personalisierungslogik versteht von Optimizely, die ich miteinander kombiniere und dann eben auf Basis von entweder Regeln, die ich fest bestimme oder Automatismen, die ich vorher festlege und Algorithmen, die ich vorher festlege, dann entsprechend Content ausspiele. Das ist im Prinzip die Stärke, die ihr habt.
Ja, das ist die Stärke, die wir nochmal ausgebaut haben. Also wie gesagt, wir waren immer schon stark im Thema Content, Commerce, übrigens Content, Commerce B2B und B2C, das sind zwei verschiedene Lösungen, die wir da haben. Mhm. Ganz wichtiger Punkt. Ja. B2B unterscheidet sich nochmal enorm von der B2C-Lösung. Ja, und eben, was wir auch immer schon sehr, sehr stark rein investiert haben, war das Thema Personalisierung. Ja. Personalisierung der User Journey, Personalisierung der Produkte, Personalisierung der Suche. Das war schon da. Und durch diesen mutigen Move mit der Experimentation-Plattform, dem alten Optimizely, das dann noch mit reinzuholen, wird tatsächlich eine Lösung draus, die tatsächlich sehr, sehr stark ist.
Super interessant. Marcel, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit heute. Das war ein sehr spannendes Gespräch mit dir. Ein wilder Ritt von Optimizely durch das Unternehmen durch, bis hin zu eurer großen Customer Experience Data Experience Plattform, Optimizely Episerver. War super spannend. Ich danke dir recht herzlich für die Zeit. Das nächste Mal versuchen wir das hier im Studio einzurichten, dass wir uns mal vis-à-vis schön unterhalten können. Das wäre viel schöner eigentlich und auch dynamischer. Aber bis dahin wünsche ich dir alles Gute und auf das neue Jahr 2022, da geht der Punk ab.
Danke auch. Danke für die Einladung. Danke für das Gespräch, Clemens. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und gerne das nächste Mal vom Kamin.
Oh ja, da setze ich mich dann auch mit dazu. Vielen Dank, Marcel und Clemens, für dieses tolle Gespräch. Werft noch einen Blick in die Shownotes und wir freuen uns, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu können, wenn es wieder heißt Brennstoff, der Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Auf Wiederhören!